Liebe Gemeinde, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Danke für die Einladung. Danke für die schon ermutigenden Beiträge, für die persönlichen Beiträge, die am Anfang des Gottesdienstes zu hören waren. Eigentlich könnte ich Amen sagen und dann war die Predigt jetzt auch schon. Aber ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet und das will ich euch gerne auch noch mitteilen. Ihr seid Hoffnungsmenschen. Das ist das, was mir so auch in dem Werden des Gottesdienstes immer wieder deutlicher geworden ist und auch in den Beiträgen. Und das möchte ich heute jeder Zuhörerin, jedem Zuhörer so auch zusprechen. Egal jetzt, ob hier im Raum oder an den Bildschirmen zu Hause. Du bist ein Hoffnungsmensch. Das ist deine Zusage. Du bist ein Mensch, durch den sich die göttliche Seite der Hoffnung in dieser Welt offenbaren will. Du bist ein Hoffnungsmensch. Bevor ich das etwas näher ausführe, vielleicht noch ein paar persönliche Worte zu mir. Ich bin wohnhaft in Hannover, mittlerweile 69 Jahre alt, im Ruhestand, arbeite ehrenamtlich als Aufsichtsratsvorsitzender im Diakoniewerk Kirchreder Turm, gehöre zur Baptistengemeinde in Hannover Süd, habe eine große Familie, 9 Enkelkinder, die uns gut herausfordern und bin auch gern freiberuflich als Coach und Berater unterwegs und hin und wieder übernehme ich auch sehr gern einen Predigtdienst. Als ich die Anfrage für diesen Termin heute bekam, war für mich relativ ziemlich schnell klar, dass ich mich einmal mit der biblischen Dimension der Hoffnung befassen möchte. Zu Beginn eine kleine Selbsteinschätzung. Dazu möchte ich euch einmal einladen. Ein Hoffnungsbarometer. Wie viel Hoffnung ist heute Morgen in dir? Egal, worauf du dich beziehst, auf das Persönliche, auf das Berufliche, gemeindliche, politische oder überhaupt ganz allgemein, such dir einfach einmal einen Bereich aus und versuch einmal auf der Skala von 1, ausgesprochen geringes Hoffnungspotenzial, bis 10. Oh, ich strotze vor Hoffnung, ich bin total zuversichtlich. Selbst dich einzuschätzen, wo stehst du heute Morgen? Nur für dich ganz allein mal überlegt. Und wer mag, der darf jetzt eine Ziffer rufen, eine Zahl zwischen 1 und 10. Lasst mich hören, nur wer mag. 80. 6,5. Ja, 10. Halleluja. Ja, dann sage ich mal willkommen im Club. Und egal, ob du jetzt so über der 5 bist oder auch darunter, du bist genau richtig hier heute Morgen. Wenn du nicht wirklich hoffnungsvoll bist, dann lass dich ermuntern, auf einen Menschen deiner Wahl zuzugehen und ihn oder sie um ein Segensgebet zu bitten. Wenn du voller Hoffnung bist, dann lass dich ermuntern, anderen in guter Weise daran teilzuhaben. Und wenn du irgendwo dazwischen bist, dann lass dich inspirieren von dem, was du heute im Gottesdienst hörst und denkst und wahrnimmst. Als Quintessenz meiner Predigt stand für mich sehr schnell und klar der Satz im Raum, egal wie du dich fühlst, du bist ein Hoffnungsmensch. Und meine Gedanken kreisten um den Vers 18 aus dem ersten Epheserbrief. In der neuen Genfer Übersetzung ist der Satz so formuliert: Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches, wundersames Erbe er für euch bereithält, für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Super, ein toller Satz. Wenn es da nicht die andere Seite gäbe, die auch zu unserer Realität, zu unserer Wahrnehmung gehören würde. Es gibt doch wahrhaftig genug Situationen, in denen es kaum Hoffnung gibt. Ein kleiner Exkurs, obwohl ich so wahrnehme, ihr seid überwiegend auf der Seite, ja, ich habe einen Blick für die Hoffnung. Aber lasst mich das erzählen. Ich war letzte Woche auf dem Willow Creek Kongress in Karlsruhe. In den Vorträgen ging es um Hoffnung im Allgemeinen, Hoffnung für uns persönlich, Hoffnung für unsere Gemeinden, für die Welt und auch darüber hinaus. Und ich kam mit einer jungen Frau ins Gespräch und sie erzählte mir von ihren Schicksalsschlägen und dass sie kaum noch Hoffnung hatte. Innerhalb kürzester Zeit ist ihr Vater überraschend nach kurzer, schwerer Krankheit mit 62 Jahren an Krebs gestorben. Dann erkrankte ihr guter Freund und auch er verstarb. Und nun wird auch noch ihr Schwager krank. Ist das fair? War ihre Frage. Ja, was denn jetzt? Was stimmt denn? Die Hoffnung stirbt zuletzt oder Hoffen und Harren machen manchen zum Narren? Ja, es gibt sie, die Situationen, in denen es kaum noch Hoffnung gibt. Situationen, die uns niederdrücken und belasten. Heute nach dem Gottesdienst wird es deshalb eine Möglichkeit geben, Zweifel und Hoffnungslosigkeit im Gebet vor Gott zu tragen und sich segnen zu lassen. Aber der Reihe nach. Anfang dieser Woche war ich in Süddeutschland bei meinem Sohn und seiner Familie. Wir haben einen Ausflug nach Neustadt an der Weinstraße zur Gimmeldinger Mandelblüte gemacht. Tausende Menschen werden von diesem Naturschauspiel angezogen. Entlang der Straßen stehen die Mandelbäume in einer duftenden, rosafarbenen Blütenpracht. Und dies erinnerte mich an ein Gedicht von Shalom Ben-Shorin, Journalist und Religionswissenschaftler, Träger des großen Bundesverdienstkreuzes. Ben-Shorin legte nach dem Zweiten Weltkrieg den Grundstein für den deutsch-jüdischen Jugendaustausch und hat den Arbeitszweig Dienste in Israel des Diakoniewerkes Kirchröder Turm entscheidend mitgeprägt. Im Rahmen dieses Dienstes werden jedes Jahr ca. 20 Volontäre zu einem einjährigen Einsatz nach Israel entsandt, das schon über viele Jahrzehnte. Eine sehr beeindruckende, unterstützenswürdige Arbeit, im Moment sehr durcheinandergewirbelt durch die Ereignisse vor Ort. Ben-Shorin schrieb ein Gedicht 1942, mitten im Zweiten Weltkrieg. Und er hat mit diesem Gedicht gegen seine eigene Verzweiflung angeschrieben. Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt? Tausende zerstampft der Krieg, eine Welt vergeht, doch des Lebens Blütensieg leicht im Winde weht. Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten wiegt, bleibe uns ein Fingerzeig, wie das Leben siegt. Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, achtet dieses nicht gering in der trübsten Zeit. Ben-Shorin, so erzählt man sich, hatte direkt vor seinem Haus einen Mandelbaum stehen. Eines Morgens wurde er von der Mandelblüte überrascht und dieser Anblick hat etwas in seiner Seele angerührt. Er war tiefgläubiger Jude und obwohl er Grund genug gehabt hätte, an Gott zu verzweifeln, hat er an Gottes Wort festgehalten. Gott will den Menschen seinen Shalom, seinen Frieden, davon war er überzeugt, schenken. Deswegen hat er im Exil auch seinen bürgerlichen Namen, Fritz Rosenthal, geändert in Shalom Ben-Shorin. Das bedeutet Frieden, Sohn der Freiheit. Er wollte mit dem Frieden und der Versöhnung dienen und hat sich den religiösen Dialog zwischen Juden und Christen eingesetzt, wo sich diese fremd und fast feindlich gegenüberstanden. Ben-Shorin ist so zum Brückenbauer geworden zwischen Juden und Christen. Ein Hoffnungsmensch, der auf andere Menschen, andere Religionen zuging und trotz aller Spannungen und Fremdheit gemeinsam nach Frieden und Versöhnung suchte. Schauen wir noch einmal auf den Text aus dem ersten Epheser. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Erkenne dies. Lass dir die Augen des Herzens öffnen. Du bist berufen. Du darfst hoffen. Gott selbst macht dir Hoffnung. Du hast eine unvorstellbar gute Zukunft. Du bist ein Hoffnungsmensch und deine Hoffnung hat einen Namen: Jesus. Den ersten Impulsvortrag auf dem Willowkrieg-Kongress letzte Woche hielt Professor Dr. Michael Herbst, Theologe und Autor. Und er unterscheidet drei Arten von Hoffnung. Und ich dachte, ja, diese Unterscheidung hilft. Mal sehen, ob ich das noch zusammenkriege. Da ist zum einen die endliche Hoffnung, die Hoffnung auf Glück, die Hoffnung darauf, dass ich etwas Positives, etwas Zufriedenstellendes erlebe. Und diese Erwartungshaltung, denke ich, kennt jeder von uns. Möge das Wetter auf unserer Wanderung gut sein. Möge unsere Oma gesund bleiben und noch die Einschulung unserer Tochter miterleben. Nicht jede endliche Hoffnung erfüllt sich, leider. Das Zweite, die radikale Hoffnung. Eine Hoffnung, dass etwas Neues entsteht. Ich hoffe nicht auf ein bisschen Frieden, sondern auf das Ende aller Gewalt. Schwerter werden zu Pflugscharen war ein Symbol in der zu Ende gehenden DDR. Es wird etwas gravierend und grundlegend anders, besser. Es wird etwas ganz Neues geschaffen. Das ist die radikale Hoffnung. Und meine Hoffnung, diese Hoffnung ist so groß, dass sie außerhalb meiner Möglichkeiten liegt. Diese Hoffnung hat uns Jesus gepredigt. Es ging in seinen Worten nicht darum, um ein möglichst langes Leben für uns Menschen zu haben. Nein, es ging um das ewige Leben. Er ist auferstanden. Das ist die österliche Botschaft. Wir steuern ja auf Ostern zu. Versuchen wir es mal gemeinsam. Kennt ihr diesen alten österlichen Gruß? Mal gucken, ob wir das schon mal üben können für heute. Der Herr ist auferstanden. Amen. Zum Dritten, die verwandelnde Hoffnung. Wir werden diese Welt nicht zum Paradies umbauen können. Aber in uns und mit uns beginnt etwas Neues. In dem Maße, wie ich auf Jesus blicke, wächst meine Hoffnung und meine Kraft. Ich orientiere mich an den Verheißungen, an seinen Verheißungen, an seinen Zusagen. Diese Art Hoffnung gibt meinem Leben einen tieferen Sinn. Diese Hoffnung setzt uns in Bewegung. Sie lässt uns nicht passiv abwarten, sondern gibt uns Mut und Kraft, mit den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten gestaltend mitzuwirken. So gesehen ist unsere Hoffnung die Antwort auf Gottes Versprechen. Der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern erfüllt uns mit Kraft, mit Liebe und Besonnenheit. Lesen wir im 2. Timotheusbrief. Alexei Nawalny, der russische Oppositionspolitiker, hat sich für den Fall seines gewaltsamen Todes auf ein Zitat von Edmund Burke, einem irisch-britischen Schriftsteller aus dem 18. Jahrhundert, bezogen und Folgendes gesagt, hinterlassen: Für den Triumph des Bösen braucht es nichts weiter, als dass die Guten untätig bleiben. Also seid nicht passiv. Was für eine Botschaft. Und ich habe hohen Respekt vor den Menschen, die in einem diktatorischen Land Rückgrat beweisen und sich von einer Hoffnung bewegen lassen und nicht einknicken vor Diktatoren. Wir leben in der Tat in einer Welt, in der so manches in Gefahr ist, aus den Fugen zu geraten. Unsere Welt, habe ich den Eindruck, braucht nichts dringender denn je Hoffnung und Zuversicht. Mein Eindruck ist, die ganze Kreatur lechzt nach Erlösung. Und manchmal scheint uns der Seufzer sehr nah. Herr, ich will ja hoffen. Ach, hilf du meinem Zweifel. Vor einiger Zeit war ich selbst an dem Punkt, dass die Krisen um mich herum mich aus meiner Glaubensbahn zu werfen drohten. Kriege hier und da haben mich belastet, die Umweltsituation, Klimawandel, Ungerechtigkeit und so weiter. Woran kann ich mich orientieren? Was gibt mir Halt und Zuversicht? Ich bin für ein paar Tage in ein Kloster gegangen und habe mit Gott gerungen. Am Ende hatte ich einen neuen inneren Kompass, für den ich Gott sehr dankbar bin. Mir war es, wie im Psalm 62 beschrieben, nur bei Gott komme ich zur Ruhe, er allein gibt mir Hoffnung. Ich habe noch im Kloster einen eigenen, sehr persönlichen Psalm geschrieben, der mir neue Orientierung ermöglichte. So hat jeder von uns seine Möglichkeit, seine Art, mit den großen Fragen des Lebens und des Glaubens umzugehen. Ich mache dir Mut, dich diesen Fragen zu stellen. Gott möchte dir auch gerade in dieser Zeit nahe sein, dich trösten und dir neuen Mut schenken. Michael Herbst hat in seinem Vortrag eine geniale Frage gestellt. Welche Infusion von Hoffnung brauchst du heute? Brauchst du eine persönliche Zusage, eine Verheißung? Brauchst du ein besonderes Maß an Mut? Lass einmal diese Frage an dich heran. Überlege in Stille, in Ruhe, wo du eine Infusion der Hoffnung brauchst. Scheu dich nicht davor, darum zu bitten. Oder denk auch mal an einen anderen Menschen, der dir jetzt so vor Augen ist, der eine Infusion der Hoffnung braucht. Wenn du selbst so merkst, ja, mein Hoffnungspotenzial ist gut ausgefüllt, dann hab einen Menschen vor Augen oder dem täte es gut, ihm Hoffnung zuzusprechen. Ich möchte dir hier und jetzt eine gute Minute Zeit geben, in aller Stille für dich selbst zu bitten oder auch für eine andere Person zu beten, die dir vor Augen ist. Höre einen kleinen Moment in dich hinein, vertraue deine Gedanken Gott an, höre hin, was der Geist Gottes dir in dieser guten Minute der Stille sagen möchte. Danke, guter Gott, dass du uns mit deinem Geist erreichst. Dein Geist gibt unserem Geist Zeugnis deiner Existenz. Wir sind mit dir verbunden und dürfen uns voller Zuversicht dir anvertrauen. Amen. Zum Schluss noch eine kleine Hausaufgabe. Im 1. Petrusbrief werden wir aufgefordert, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Da kommt eine Mitarbeiterin auf mich zu und erzählt mir von ihrer Arbeit. Sie leitet mit Begeisterung eine Kinderkrabbelgruppe. Zweimal in der Woche kommen Eltern, 6, 7, 8 Eltern mit ihren Kindern und haben eine gute Zeit in den Gemeinderäumen. Es gibt ein kleines Programm, man macht einen gemeinsamen Anfang, trinkt Kaffee, unterhält sich, erzählt miteinander, die Kinder spielen, gibt einen gemeinsamen Abschluss. Die Eltern fühlen sich wohl, wohnen in der Nachbarschaft, haben so mit Gemeinde sonst weiter nichts am Hut. Kommen gern, genießen es, sich auszutauschen. Und dann diese Frage einer Mutter. Sag mal, warum macht ihr das hier eigentlich? Die Mitarbeiterin war überrascht, ja geradezu blockiert. Was kann ich antworten? Gern hätte sie über ihre Motivation gesprochen, aber ihr fielen nicht die richtigen Worte ein. Hausaufgabe. Überlegt doch einmal zu Hause am Mittagstisch, was ihr auf diese Frage geantwortet hättet. Warum macht ihr das hier eigentlich? Überlegt einmal die Antwort, ohne in eine übergriffige, frömmelnde Sprechblase zu verfallen. Welche Antwort versteht deine Nachbarin? Welchen Satz würde dein Arbeitskollege verstehen? Wer jetzt schon eine Antwort weiß, darf mir nachher gern einen Zettel zuschieben, wo er die Antwort draufgeschrieben hat. Ich gebe sie gern weiter, wohl wissend, dass jede und jeder seine eigene Antwort finden muss. Lass dir das am Ende der Predigt dann noch einmal zusprechen. Du bist ein Hoffnungsmensch. Du bist von Gott berufen. Du bist von Gott berufen, Hoffnung in dieser Welt zu bezeugen. Was für ein Zeichen, wenn du deinem Nachbarn, deiner Arbeitskollegin, deinem Freund, deiner Kommilitonin mitteilen kannst, ja, meine Zuversicht ist in Jesus begründet. Er ist der Einzige, der das liebevolle Wesen Gottes in dieser Welt gezeigt hat, in der Reinkultur gezeigt hat. Es lohnt sich, sich immer mehr von seinem Leben kennenzulernen und ermuntern zu lassen. Es lohnt sich, immer mehr von seinem Leben mitzubekommen, weil es mir und der ganzen Welt gut tut. In ihm komme ich zur Ruhe und durch ihn bekomme ich eine neue lebensbejahende Orientierung. Amen.